Was kommt euch in den Kopf, wenn ihr ans antike Griechenland denkt? Die Akropolis, die Götterwelt oder vielleicht Philosophen wie Sokrates? Für mich sind es vor allem die Sagen und Geschichten, die sofort präsent sind. Die Abenteuer von Odysseus oder die Tragödie von Ödipus zum Beispiel. Doch das antike Griechenland hat weit mehr hinterlassen. Es prägt bis heute, wie wir denken und leben. Es gilt als die Wiege demokratischer Ideen und als Grundlage unserer modernen Gesellschaft. In dieser Folge geht es um das Studienfach Altgriechisch. Klingt erstmal nach viel altem Text, oder? Aber dahinter steckt viel mehr: Mythen, Literatur und die Kultur einer Epoche, die die ganze Welt verändert hat. Wir haben uns heute Griechisch-Student Gabriel eingeladen, der uns erklärt, was das Studium besonders macht, warum es auch heute noch relevant ist und was man dabei fürs Leben mitnehmen kann. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle.
Hello!
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir sprechen heute mit Gabriel. Gabriel, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Gabriel, erzähl doch mal, wie ist dein Weg bei Griechisch gelandet? Also wie bist du vorgegangen bei der Studienwahl? Was hast du überhaupt studiert oder mit was hast du gestartet? Und wie bist du dann zu Altgriechisch gekommen? Weil ich kann mir vorstellen, das ist was auch viele unserer HörerInnen erstmal nicht so auf dem Schirm haben als Studienfach. Und du warst auch, glaube ich, nicht direkt an diesem Punkt, sondern hast erstmal was anderes gemacht. Erzähl doch mal, wie ist es bei dir gelaufen?
Ja, das kann ich gern machen. Ich muss aber, glaube ich, relativ weit ausholen.
Darfst du gerne machen. Ja,
also mein Studienweg ist ein bisschen länger. Es war auch eine Irrfahrt, wie bei Odysseus selbst. Nee, also ich habe eigentlich 2016 angefangen zu studieren. Und zwar zunächst Musikwissenschaft und Französisch im Beifach. Mit dem Ziel, damals wollte ich eigentlich Musik studieren. Ich habe schnell gemerkt, ich bin dafür zu schlecht. Und 2 Jahre später musste ich mich umentscheiden. Was mache ich denn jetzt? Ich wusste, Lehramt stand schon ganz oben. Das wusste ich sowieso. Ich wollte davor eben Musik auch auf Lehramt machen. Mhm. Und dann hatte ich Französisch schon als 2. Fach. Das stand fest. Hat schon einige Kurse belegt und absolviert. Und dann 2. Fach, da hatte ich mich beworben. Und zwar querfeldein für alles. Und darunter war auch Latein damals. Ich habe Latein in der Schule 2015 abgeschlossen. Es waren 3 Jahre dazwischen. Da waren ein bisschen die Sorgen, kann ich das noch? Yeah. Das hatte ich herausgestellt, ich konnte es in der Schule eh nicht, also war es egal. Aber ich hatte noch einen guten Draht zu meinem Lateinlehrer, der in der Schule auch immer, also auch eine Bezugsperson war. Ah. Habe dem einmal gequatscht und er meinte, ja, das kannst du doch mal versuchen. Mhm. Und habe dann 2018/19 im Semester angefangen mit Latein und Französisch auf Lehramt.
Okay.
Mhm. Und eine der ersten Sachen, die ich Lateinstudium machen musste, war eben nicht Latein, sondern es war Altgriechisch. Denn man muss, wenn man Latein studiert, das Graecum nachholen. Die meisten haben es ja nicht aus der Schule. Mhm. Und dann lernt man 2-mal die Woche, hat man einen Graecumskurs, 3 Semester lang, bis man eben das Graecum machen kann. Und ich wusste nach der ersten Sitzung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, als würde ich es ausdenken, aber ich wusste nach der ersten Sitzung, ich will das danach auch studieren.
Krass.
Also hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Die erste Sitzung ist ja eigentlich total basal. Also ja. Man lernt das Alphabet, weil die meisten kennen das Gesamtalphabet ja nicht. Man kennt es aus der Mathematik, vielleicht die ersten 4 Buchstaben oder sowas.
Alphabeta, Gamma,
genau,
etc.
Delta und so weiter. Mhm. Und dann haben wir das gelernt und schon die ersten Sätze, ganz leichte Sätze übersetzt, vielleicht ein kleines Verb, was heißt denn sein und so weiter. Ja, und dann ist es eben ein sehr straffer Kurs. Also man hat 4 Stunden Griechisch die Woche. Es ist sehr viel Nachbereitungszeit, weil 3 Semester eigentlich nicht reichen, um eine Sprache zu lernen. Mhm. Also diejenigen, die das Latinum nachholen mussten in der Uni, die wissen das auch, dass es sehr stramm ist. Mhm. Und auch häufig steht ja in den Prüfungsordnungen, glaube ich, man sollte damit rechnen, dass man länger studieren muss, weil Griechisch oder weil Latein.
Mhm. Ja.
Aber an sich ist das sehr lohnenswert, vor allem wenn man Latein studiert, dass man eben diese andere Kultur, die so wichtig ist in dieser Zeit, auch mitnimmt und auch studiert.
Mhm.
Genau. Und dann habe ich eben diese 3 Semester, also Anfängerkurs, Fortgeschrittenkurs und Lektürekurs gemacht. Und es sollte 2020, und ich sage das Jahr ja schon so ein bisschen andeutend, zur Graecumsprüfung kommen, die ja sehr lang ist. Es gibt ja einen schriftlichen Teil, 3 Stunden, glaube ich, und einen mündlichen Teil. Ja, die schriftliche Prüfung.
3 Stunden?
Man hat 3 Stunden Zeit.
Okay.
Man kriegt einen Text und hat 3 Stunden Zeit, den zu bearbeiten.
Krass.
Mhm. Es war dann so, die Prüfung sollte im März sein, und zwar genau am, was war das, der 17. März. Und am Freitag, den 13., hatten ja die Schulen schon wegen eben Corona geschlossen.
Hm.
Und wir wussten nicht, was passiert jetzt. Und am 17. März oder 16. glaube ich, hätten wir die schriftliche Prüfung haben sollen und wir wussten um 7 Uhr morgens überhaupt nicht, was ist denn jetzt? Und dann, glaube ich, kurz vor 8 oder so kam die Nachricht, fällt aus, wir können die Prüfung nicht abhalten, wir müssen alle zu Hause bleiben. Danach hat sich das Ganze also in die Richtung entwickelt, dass man ja zu Hause bleiben musste. Mhm. Ja, und dann wurde sie verschoben auf ein halbes Jahr später, aber auch erstmal ungewiss, denn wir wussten ja nicht, was in einem halben Jahr ist.
Oh, krass, dann hat man sich so vorbereitet und
ja,
dann,
die Vorbereitung war wirklich das meiste. Naja, dann dachte ich mir, wie bleibe ich denn jetzt auch irgendwie aktiv mit dem Griechischen? Ich habe ja keinen Kurs mehr. Ich kann zwar auch nochmal den Kurs online belegen. Dann habe ich mich aber als Gasthörer für alle Griechischkurse des ersten Semesters des Griechischstudiums praktisch eingeschrieben.
Cool.
Und die Dozenten meinten, ja, mach einfach mit. Wir können das ja im Nachhinein noch schauen, ob du den nochmal machst oder ob wir den irgendwie nachhinein anrechnen können oder wie das so ist. Dann habe ich es so gemacht und dann habe ich erst einen Kurse besucht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das hat mir sehr viel geholfen, auch für die Kränkungsprüfung, weil so habe ich automatisch eben mitgelernt für die Kränkungsprüfung. Ja, und so bin ich dann ein Semester später nach der bestandenen Kränkungsprüfung im Griechischstudium gelandet.
Wie krass.
Also das war ungefähr der Weg.
Also war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick.
Ja.
Griechisch, okay, schön. Und das heißt, also du bist ja jetzt noch im Lehramtsstudium, ne? Und sag nochmal deine Fächerkombinationen, die du hast.
Genau, ich habe als Hauptfächer studiert Latein und Französisch und dann in der Erweiterungsprüfung Griechisch und dann habe ich noch Italienisch auch als Erweiterungsprüfung.
Okay, das heißt, du hast Griechisch als sogenanntes Drittfach.
Genau.
Ja, wir werden auf jeden Fall nachher noch über die sehr vielen Sprachen, die du kannst.
Wow,
werde ich euch schon mal anteasern, sprechen. Da reden wir jetzt noch nicht drüber, weil wir erstmal voll in Griechisch eintauchen wollen. Weil darum geht es ja jetzt heute. Und magst du mal erzählen, was hat dich denn an dem Fach so gecatcht und so fasziniert? Was ist das, was du da so spannend findest? Kannst du das mal so grob zusammenfassen?
Ja, mein Zugang ist sehr grammatisch, würde ich sagen. Also das fand ich auch im Lateinischen so toll, dass ich mag Grammatik gerne. Ich mag die Sprachen sehr gerne. Ich rede sehr viel und sehr gerne über Sprachen. Ich verliere mich manchmal auf Wikipedia-Artikeln zu anderen Sprachen, weil es einfach spannend ist. Und das hatte so eine klare Struktur im Griechischen. Man konnte sich am Anfang sehr viel erschließen. Und es war auch irgendwie so, man wird in den Bann gezogen, wenn man plötzlich diese doch fremd aussehende Sprache kann, die man ja sonst so nicht kennt. Das war das eine. Ich würde sagen, über die Grammatik, die mir doch Spaß gemacht hat. Das zweite ist, also welches Kind auch heute noch oder welcher Jugendliche, was auch immer, ist nicht fasziniert von diesen ganzen Sagen, von den Mythen, vom Mythenkreis und man kennt das ja alles von irgendwo. Oh, dann kann man doch in die Originaltexte einsteigen nach einer Zeit. Und das ist etwas, was mich besonders fasziniert hat, eben wie ist denn die tatsächliche Geschichte? Man kennt ja so die ungefähre Geschichte von Odysseus, man kennt dann die Mythen, man kennt aber Gottheiten. Aber wo steht es denn wirklich geschrieben? Also wer hat sich das denn nicht ausgedacht, das wäre das falsche Wort, aber wie ist es überliefert worden, wie ist es denn über 2000 Jahre bei uns angekommen? Und das hat mich dann doch schon sehr gefangen, in den Bann genommen und war auch die Motivation, da weiterzumachen. Weil, das kann ich auch anteasern, das Studium ist nicht immer unbedingt leicht, aber hat auch nicht den Anspruch, extrem leicht zu sein.
Okay, also das heißt, man hat die Sprache, die man lernt, dann hast du jetzt schon gesagt, man taucht irgendwie in diese Sagenwelt ein. Was macht man denn noch inhaltlich?
Man kann sich das sehr frei aussuchen, würde ich behaupten, weil auch unser Professor für Altgriechisch sehr offen ist für alle Vorschläge. Aber letztendlich ist es wie jedes Literaturstudium. In den Literatursachen kann man sich eben, je nachdem, was angeboten wird, Lektüren anschauen. Also es geht eben von Homers Odyssee oder Ilias bis hin auch zu vielleicht spätantiken Texten, die auch noch auf Griechisch geschrieben sind. Wir haben einen Schwerpunkt auf antike Naturwissenschaft in Mainz. Also man kann sehr viel mit Aristoteles machen, oder mit den Medizinern Galen und sowas. Das ist ja auch in manchen noch ein sehr entfernter Begriff. Die hippokratischen Schriften, die kennt man ja, dem Namen nach zumindest. Da kann man sich jetzt frei aussuchen. Rein strukturell würde ich sagen, man hat halt einen großen Teil Grammatik, also auch die Sprache, also Übersetzungsübungen. Wie übersetze ich einen Text richtig? Oder am besten. Man hat auch einen Teil, wo man eben auch von Deutsch auf Griechisch übersetzen muss. Also die Sprachpraxiskurse lauten die dann. Wo man einen deutschen Text kriegt in der Prüfung am Ende und man muss ihn auf Altgriechisch schreiben. das war viel Arbeit, sich das zu erarbeiten. Aber hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also man taucht eben so tief ein in die Sprache. Das ist ja nicht immer gegeben. Und man hat natürlich auch viele kulturwissenschaftliche Kurse, literaturwissenschaftliche Kurse. Die Sprachwissenschaft als Teildisziplin fällt so ein bisschen runter, das ist kein Fokus hier in Mainz. Mhm. Genau, man befasst sich an den Hauptseminaren, Proseminaren dann sehr mit dem Inhalt des Textes. Und wie interpretieren wir das jetzt 2000 Jahre später? Mhm. Vielleicht auch im Vergleich zu vor 200 Jahren, vor 20 Jahren.
Ja, das würde mich nämlich nochmal interessieren, so der kulturwissenschaftliche Anteil interessiert mich natürlich. Was macht man denn damit so im Text? Also wenn ich jetzt so ein, ja, was von Aristoteles beispielsweise habe, was will ich damit im Studium? Was mache ich dann noch? Was lerne ich darüber?
Das ist halt die Frage der Fragen. Also wie in der Schule, was mache ich mit einer Gedichtanalyse? Also letztendlich, man versucht den Text zu verstehen. Ja. Und auch, was ich mal spannend finde, ist, was sagt uns denn heute noch dieser Text? Mhm. Warum lesen wir den heute und welche Wirkung hat er auf uns heute? Wir müssen das ja auch immer abgrenzen von den, also wir müssen ja, das ist das Wichtige, dass wir auch, dass Leute immer wieder machen, auch in der Geschichte eben, die Sachen neu bewerten. Denn es gab durchaus auch Zeiten, in denen die Texte ja anders bewertet wurden, anders verwertet wurden. Mhm. Also ich meine, eine ganz große Zeit in Deutschland natürlich während des Dritten Reiches, also während des Nationalsozialismus, dass die Texte ja ganz anders bewertet wurden und dass wir das ja praktisch wieder unseren Blick mal drauf werfen und schauen, was sagt uns der Text heute und wie beeinflusst uns das als Mensch?
Mhm. Gab es da irgendeinen krassen Aha-Effekt bei irgendwas? Erinnerst du dich?
Ja, ich hatte ein Seminar, das hieß, glaube ich, Fragmente von antiken Dichtern. Also wir hatten keinen vollständigen Text in diesem Seminar, weil es nur Fragmente waren, die gefunden wurden von irgendwelchen Archäologen eben dann. Und super viele Lücken im Text. Man wusste, man konnte keinen Satz eigentlich richtig übersetzen, ohne dass halt ein Wort gefehlt hat.
Crazy.
Wir hatten auch viele von der griechischen Dichterin Sappho. Die kennt man ja meistens eben, weil sie die Namensgeberin ist eben für das Lesbischsein. Mhm. Sie kommt ja von der griechischen Insel Lesbos und davon leitet ja das deutsche Lesbisch ab. Und es wurde aber dann praktisch immer interpretiert als eine total, also nicht immer, aber es wurde häufig interpretiert als eine Frau, die total angetrieben ist von dieser Sucht nach anderen kleinen Mädchen oder sowas. Und es wurde immer negativ interpretiert. Mhm. Und dass eben dementsprechend das Lesbischsein auch negativ wäre, weil sie ja so versessen drauf ist. Mhm. Und diesen Text neu zu bewerten, zu sagen, der Text ist eigentlich total harmlos im Vergleich zu dem, was andere Männer geschrieben haben zu der Zeit. Und dass es nicht unbedingt diese sexuelle Konnotation tragen muss. Natürlich kann es das, ne, wenn man das reinlesen möchte. Das war auch einfach diese, ja, wie beeinflusst wir eigentlich sind von dieser Interpretation über die letzten 2000 Jahre, die sich ja explizit dort gegen diese eine Dichterin richtet.
Ja, krass.
Das fand ich, das zu bemerken fand ich sehr gut, weil man häufig dann doch den Argumenten der Moderne widersprechen kann, die dann wieder auf irgendwelche traditionellen Bilder zurückgreifen wollen oder sowas.
Das finde ich auch einen wahnsinnig spannenden Aspekt an dem altgriechischen Studium. Also diese vielen Bereiche, die immer noch in unser Leben reinspielen. Also du hast Naturwissenschaft schon genannt, aber es spielt ja auch in unsere, also es ist ja, hat ja politikwissenschaftliche Aspekte, es hat Philosophie, die ganze Philosophie ist ganz stark geprägt von dem alten Griechenland, aber noch vieles mehr. Und ich frage mich manchmal, wie krass ist das eigentlich, wenn man das studiert und dann wirklich da eintaucht in diese Geschichte und in diese Grundlagen, die eigentlich wirklich unsere Gesellschaft so ein bisschen geprägt haben, dass man dann plötzlich das alles erkennt und sagt, krass, da ist einfach eine Kultur, so nenne ich es mal, die bis jetzt, also 2000 Jahre später, uns immer noch prägt. Wie war das für dich? Weil ich stelle mir das sehr krass vor, wenn man das dann sieht. Ja,
das war ein besonderer Moment auch irgendwie. Und vor allem, dann muss man überlegen auch, dass es wichtig ist, dass wir das erhalten, weil wir die Originaltexte ja brauchen. Denn wir irgendwann stützen wir uns auf eine Musterübersetzung, die ja auch irgendwo schon interpretiert ist. Mhm. Und dann bauen wir nur noch darauf auf und haben vielleicht Fehlschlüsse, weil die Person, die das übersetzt hat, ja das vielleicht anders übersetzen würde als wir. Mhm. Also wir gucken uns den Originaltext vielleicht irgendwann nicht mehr an. Und ich glaube, das wäre fatal für so philosophische Interpretationen. Mhm. Ich sage, bis vor 70 Jahren oder vielleicht 100 Jahren schon war es ja noch viel stärker. Ich meine, die Psychoanalyse hat ja auch mit der Mythologie ja viel gearbeitet. Ja. Eben. Freud hat ja die meisten Begriffe aus der Mythologie übernommen, ja, der Narziss und was auch immer.
Mhm. Ja.
Ich glaube, da war es noch ein bisschen stärker drin. Heute entfernen wir uns wieder ein bisschen davon, aber ich glaube, dass es auch wieder eine Rückbewegung geben wird irgendwann. Mhm. Weil je weiter wir wieder vom Original weg sind, desto näher wollen wir dann irgendwann wieder ranrücken.
Mhm. Und das ist ja auch ein wichtiges Argument gegen Eltern zum Beispiel, die Leuten, die das in der Schule wählen wollen als Fach. um einen Start zu machen, sagen, ja, das ist ja eine tote Sprache, das braucht ihr ja nicht. Also da, warum soll man das denn jetzt noch machen? Das ist ja was man schon oft hört. Also ich höre das, ich habe Kinder in dem weiterführenden Schulalter und da ist so diese Frage, macht man Latein, macht man Griechisch oder Altgriechisch, wird irgendwie direkt abgewickelt, mach mal lieber eine lebendige Sprache, in Anführungsstrichen. Aber das ist ja ein ganz wichtiges Argument, zu sagen, hey, wir brauchen aber diesen Zugang zu den Texten, weil das uns eben immer noch so stark prägt. Also zum Beispiel auch unsere Demokratie ist ja ganz stark geprägt dadurch zum Beispiel. Und ist das auch eine Motivation für dich, das auf Lehramt auch zu machen, also Leute da zu begeistern für dieses Fach?
Ja, ich denke schon. Darüber habe ich gar nicht so intensiv nachgedacht, ob das jetzt die Motivation ist, weil für mich, sobald das Interesse da ist, ist es das wert, das zu erforschen irgendwie, das zu machen.
Ja.
Das würde ich auch, glaube ich, jedem Schüler, jeder Schülerin raten. Also wenn einen etwas interessiert, sollte man das nicht kategorisch ablehnen, weil es vielleicht jetzt keinen direkten Nutzen für die Wirtschaft oder sowas hat. Das ist ja, sondern also ja für einen selbst, man will ja auch als Mensch irgendwie im Leben weiterkommen, man möchte sich auch entwickeln. Und wenn das ja der Persönlichkeitsentwicklung verhilft, dann ist das doch schon ein Argument an sich.
Ja,
das Argument
Erkenntnisgewinn, ne?
Ja, eigentlich. Ja, genau. An sich schon.
Ja, ja. Voll.
Ja, das Argument tote Sprache ist natürlich das Beste überhaupt. Also tot, was heißt also?
Was heißt tot, ja, genau.
Also demzufolge, es gibt keine Muttersprachler mehr, das stimmt. Und das Lateinische hat auch keine Muttersprachler mehr. Aber dann ist das Hocharabische, glaube ich, auch eine tote Sprache, weil es hat auch keine Muttersprachler mehr, wenn ich Wikipedia glauben darf. Also aber es sind ja trotzdem unfassbar wichtige Sprachen und unfassbar wichtig. Was wollen wir denn machen? Wenn wir das irgendwann weglassen, dann sind diese Dokumente, dann liegen die da, dann liegen die brach. Und wir vergessen das wahrscheinlich. Und das wäre ein bisschen zu schade. Genauso, weil jetzt gerade gibt es auch super viele neue Techniken. Das finde ich auch so spannend. Wie man in Pompeji zum Beispiel, kann man jetzt viele Sachen, die mal verbrannt worden waren, man konnte diese Pergamentrollen nicht mehr aufrollen, weil sie dann auseinandergefallen sind. Und es gibt neue Techniken, die jetzt ermöglichen praktisch, dass die verbrannten Kohlestücke zu lesen.
Krass. Das heißt,
wir haben bald ein paar neue Texte, die jetzt wahrscheinlich nicht die Welt verändern werden, aber zumindest haben wir ein paar neue Textfragmente und jemand muss die ja lesen können.
Ach, fun. Crazy. Macht man da eigentlich auch mal Exkursionen oder sowas im Studium?
Im griechischen Studium, die wurden, glaube ich, eine Zeit lang angeboten. Ich habe jetzt keine gemacht, aber es gibt auf jeden Fall, im Lateinstudium haben wir eine Exkursion nach Rom. Und das ist ja auch eine griechisch geprägte Stadt, das war also eine lateinische Stadt, klar, aber generell die Region Italien, vor allem Süditalien, so Neapel war ja lange Zeit eigentlich nur griechischsprachig, also so hauptsächlich griechischsprachig, Sizilien ja allein auch schon. Da kommen ja die ganzen, viele bekannten Dichter sind ja dort gestorben oder geboren.
Ich würde gerne irgendwie noch ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie so, was man in so einem Seminar so macht. Kannst du dich erinnern an eines deiner liebsten Seminare und da erklären, was war denn der Inhalt, also was war das Thema, was habt ihr dann gemacht, was hast du gelernt? So?
Ich glaube, eins meiner Lieblingsseminare, ich kann mal vielleicht zwei nennen, also das eine war eine Lektüreübung, wo es eigentlich nur über Übersetzungen geht, da hatten wir eben Homers Odyssee gelesen, also das bekannteste Werk, würde ich mal sagen, was man so aus Antike kennt, mit der Ilias wahrscheinlich, und da war es natürlich spannend, wenn man diesen Urtext sozusagen, einen der ältesten Texte, der ja schon so lange zurückliegt, also ungefähr 2700 Jahre, je nachdem, wie man rechnet, dann noch mit jemandem liest, der den auch versteht, als unser Professor dann dementsprechend, der auch was dazu erklären kann und dass wir immer noch bei Homer immer noch grübeln in manche Wörter, die nur bei ihm belegt sind und wir eben nicht genau wissen, was er damit gemeint hat, aber so die letzten 2000 Jahre Wissenschaft oder Forschung dazu haben uns dann verleitet, das so und so zu übersetzen. Das war, genau, und dann diesen Text verstehen, der ja auch nicht diesem klassischen Griechisch entspricht, das man lernt. Das ist ja dann eine wesentlich ältere Sprachstufe. Also wir müssen ja dann im Studium selbst, im Altgriechischen, differenzieren zwischen verschiedenen Sprachstufen oder Dialekten, die es auch noch gibt. Also das lernt man dann auch noch nebenbei dazu sozusagen.
Abgefahren.
Und dann übersetzt man eben. Und dann, wie so ein Text funktioniert, so ein antiker Text, noch in Dichtung, also in einem ganz anderen Metrum, als man es gewohnt ist im Deutschen. Das andere war ein Seminar, ein Hauptseminar. Das war Natur und Umwelt in der Antike. Und da haben wir eben Texte angeschaut, wie mit der Natur, mit der Umwelt umgegangen worden ist in der Antike. Und haben wir verschiedene Texte daraufhin untersucht, welche Naturereignisse dort überhaupt vorkommen, welche Elemente, die man eben so kennt. Aber auch wie schon damals eben also Umweltzerstörung betrieben wurde, ganz aktiv. Also Wälder wurden gerodet und wenn man sich halt bewusst wird, dass man das halt so lange schon macht, dann kann man sich fragen, warum wir das nicht schon viel früher hinterfragt haben. Also wenn man auch, man merkt, also Waldrodung fanden die damals schon nicht so gut. Warum machen wir das denn heute noch in großen Teilen? Ist das eine Demonstration der Macht einer Person, die zeigen will, ich bin über die Natur erhaben? Also es gab auch eine Passage von Xerxes, den kennt man, glaube ich, aus dem Geschichtsunterricht vielleicht noch, den persischen, so einen persischen Anführer. Aus dem Film 300 kennt man den, glaube ich, auch. Und der hat irgendwie an einer Stelle in einem Geschichtswerk wird geschildert, dass er sauer war auf das Meer, weil es einen Sturm gab und das hat diese Brücke zerstört, die er hat bauen lassen. Und dann hat er das Meer auspeitschen lassen und Fesseln reingeworfen. Ich meine, das war einfach lustig. Also, dass da einfach zu lesen, wie da irgend so ein, ja, irgend so ein herrschsüchtiger Mensch das Wasser auspeitschen lässt, weil es gegen ihn gehandelt hat. Ja, genau. Und also wie der Mensch seine Natur wahrnimmt, seine Umwelt wahrnimmt. Genau, und da haben wir eben über die Texte gesprochen, natürlich auch mit viel Sekundärliteratur verglichen zu dem heutigen Kenntnisstand. Genau.
Also ihr sprecht über die Texte, ihr sprecht auch über die Relevanz, über die Relevanz zu heute oder die Sichtweise von heute und vergleicht es mit früheren Sichtweisen, das hast du ja auch schon gesagt. Da fällt mir direkt eine Frage ein, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt. Was kann man denn, das ist eine sehr vielleicht umfangreiche Frage, aber was kann man denn aus heutiger Sicht vom antiken Griechenland lernen? Das ist viel wahrscheinlich, aber fällt dir was Besonderes ein, wo du sagst, hey, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, es gibt Sachen, wo man denkt, hey, das wiederholt sich irgendwie. Die haben sich mit diesen Sachen auch schon auseinandergesetzt und über bestimmte Dinge nachgedacht oder haben Lösungen schon gehabt für Probleme, die wir jetzt auch haben. Gibt es was, wo du sagst, hey, das könnten wir vom antiken Griechenland einfach mal lernen oder auf die hören, was die sich schon mal ausgedacht haben?
Schwierig. Also schwierige Frage, aber auch vielleicht gar nicht so direkt. Und mir fällt jetzt kein Satz ein oder keine Tatsache, die wir jetzt so direkt lernen können. Aber vielleicht im Vergleich zu, also vielleicht wenn wir uns als Gesellschaft oder als Menschen vergleichen, das sind ja auch Menschen gewesen. Ja. Das sind ja nicht nur welche konstruierten Sachen, die wir, sondern was haben wir mit denen noch gemeinsam? Mhm. Also das sind Menschen, die damals auch schon gehungert haben. Wir mögen auch das, also ich mag das auch nicht, wenn ich Hunger habe. Die haben damals gefroren. Wie sind die mit solchen Sachen umgegangen?
Ja.
Und eben zu schauen, wir sind ja gar nicht vielleicht trotz dieser großen Zeit in manchen Punkten nicht so verschieden von Menschen damals.
Ja.
Die haben die gleichen Probleme. Kriege gab es damals, Kriege gibt es heute. Damals gab es auch schon Wetterkatastrophen und die gibt es auch heute.
Mhm.
Wie sind sie damals umgegangen damit und wie können wir damit umgehen? Aber mir fällt jetzt leider kein schlauer Spruch ein.
Ja, super. Aber das ist eigentlich, ich finde, das reicht schon, weil es zeigt einfach, okay, ihr zieht wirklich immer wieder den Bezug zum Jetzt. Und das ist halt, finde ich, wirklich ein wichtiger Punkt gegen die, die sagen, das beschäftigt sich nur mit Vergangenheit, das ist total rückwärtsgewandt, was auch immer. Das sind ja so Vorurteile, die gerne in Bezug auf antike Sprachen oder auf diese Fächer immer wieder mal kommen.
Okay, wir haben ja gerade drüber nachgedacht, ob es irgendwas geben könnte, was wir lernen könnten aus der Antike, aus heutiger Sicht. Und jetzt wäre meine Frage an dich. Hat sich dein Blick auf die Welt durch dein Griechischstudium irgendwie verändert? Und wenn ja, falls das so sein sollte, wie? Also siehst du jetzt heute irgendwas dadurch anders?
Ich glaube, ja. Aber ich kann es wahrscheinlich gar nicht direkt benennen. Was ich anders sehe, ist, dass ich viel mehr Worte erkennen kann. Also die medizinische Fachsprache ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Ich kann mir vielleicht auch durch eben die Medizin und generell die Wissenschaft ist so geprägt eben von vielen Gräzismen, dass ich mir häufige Worte besser herleiten kann. Aber ich bin nicht wiedergeboren.
Das Griechenstudium.
Genau.
Okay, und du hast noch nicht den Glauben an die Menschheit verloren, weil wir uns zu wenig weiterentwickelt haben?
Nee. Ich glaube, viele Sachen haben sich verändert. Verändern sich wahrscheinlich immer schneller jetzt gerade. Aber nee, den Glauben habe ich noch nicht verloren.
Sehr gut. Und das hört sich ja nach so einer besonderen Fähigkeit auch an, die du jetzt erworben hast, dass du immer den Wortstamm erkennst. Da muss ich jetzt echt gerade an diesen Film My Big Fat Greek Wedding
denken. Ja, ganz genau.
Nenne mir irgendein Wort, irgendein Wort und ich werde dir beweisen, dass es griechischen Ursprungs ist.
Genauso sind wir alle im Studium. Nein, also, aber tatsächlich, es hilft einfach an vielen Stellen. Und ich sehe das bei den Erstsemestern immer wieder, die dann so die ersten Blicke machen, so die ersten Sprünge da in dieses, ja, in diese Sprachen wagen und dann merken, oh mein Gott, ich kann mir total viel herleiten von den lateinischen Begriffen, von den griechischen Begriffen. Und das enträtselt ja praktisch diese Wissenschaftssprache ja auch, vor der ja viele ja auch zu Beginn zu Recht Angst haben, weil das ja kompliziert geschrieben ist. Aber wenn man sich einen Fachbegriff ohne nachzuschlagen mal herleiten kann,
schon cool.
Dann ist das praktisch. Dann ist das tatsächlich auch praktisch anwendbares Wissen.
Ja, ist eine kleine Superpower auf jeden Fall, finde ich auch. Und wenn wir jetzt schon bei Sprachen sind, erstmal würde ich mich interessieren, für die, die das jetzt auch hören und überlegen, ob sie vielleicht Griechisch studieren, man braucht ja ein Latinum, ne? Wenn man das noch nicht hat, was kann man da machen? Also wenn man jetzt in der Schule zum Beispiel Französisch hatte, ja, und man hat gar kein Latein gehabt und auch kein Altgriechisch. Man kann aber ja trotzdem mit Griechisch anfangen, ne?
Durchaus, ja. Das geht, ja.
Und dann macht man das Latinum einfach an der Uni nach. So, also du hattest es ja schon, aber so wie du das Graecum, du hast ja vorhin erzählt, du musstest das Graecum machen, um Latein zu studieren auch. Und umgekehrt muss man das Latinum machen, um Griechisch zu studieren. Ne?
Genau. Ich glaube, die Situation ist dann noch ein bisschen komplizierter, denn man braucht ja auch das Graecum, um Griechisch zu studieren.
Klar.
Also wenn man das hat in der Schule, aber man kein Latinum, ich glaube, das ist sowieso ein sehr seltener Fall.
Ja.
Weil Latein wird ja grundsätzlich früher angeboten immer.
Ja.
Und diejenigen, die Latein hatten, diejenigen, die Griechisch hatten, die hatten meistens auch Latein vorher.
Ja. Ja.
Aber grundsätzlich ist es eine Möglichkeit. Man kann sich für Griechisch einschreiben. Und man kann auch sogar, glaube ich, das Graecum nachholen. Aber und dann sollte man wahrscheinlich am Anfang eben nicht diese Sprachpraxis-Veranstaltung besuchen, sondern erstmal das Graecum nachholen. Und das Graecum in der Uni bietet auch eine super gute Basis, weil man viel weiterkommt als in der Schule, muss man auch sagen.
Absolut.
Denn es ist so viel Wissen auf einmal gestaut und es ist dann wesentlich präsenter, als wenn man aus der Schule rauskommt mit einem Graecum und vielleicht ein halbes Jahr später studiert.
Was würdest du denn sagen, wie schwer ist es eigentlich, das Graecum zu machen oder Griechisch zu lernen?
Auf einer Skala?
Oh, du kannst es gerne auf einer Skala 1 bis 10 beantworten. Ja, dann machen wir doch mal die Skalenfrage. Also 1, ne, ist leicht und 10 super schwer. Was würdest du sagen?
Je nach Veranlagung würde ich sagen, also das Graecum ist schon eine solide 7, Tendenz zur 8. Weil man so viel auf einmal machen muss. Wenn man mehr Zeit hätte, wäre das wahrscheinlich wieder niedriger anzusetzen. Ich glaube, es ist wie mit allem, wenn man Lust drauf hat und da Zeit investieren möchte, dann ist es super gut. Der praktische Anteil fehlt. Denn wenn man eine moderne Fremdsprache lernt und sich da reinbegibt in diese Welt und mit den Leuten einfach kommuniziert und das aufschnappt, dann geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Und ein griechisches Sprachgefühl zu entwickeln geht langsamer, weil man muss dafür viel lesen.
Okay.
Hast du irgendeinen Tipp für Leute, denen das bevorsteht? Also jetzt so rückblickend, hättest du irgendeinen Tipp für die Vorbereitung, fürs Lernen?
Ja, viel hilft viel an manchen Stellen, muss man sagen. Also sich diese grammatischen Fehler, also wirklich, man muss einfach die Grammatik eben machen, denn das ist der Zugang, den wir haben zur Sprache. Aber da auch einfach schauen, dass man die Grundkenntnisse solide kann. Also wenn ich sage, ich habe jetzt dieses Thema heute gemacht, und heute Nachmittag setze ich mich eine Stunde hin und wiederhole das, bis ich es wirklich kann. Dann ist man auch schon sehr gut dabei. Also niemand erwartet ja Perfektion. Was vielleicht auch, glaube ich, hoffentlich der Fall ist, dass viele Leute, die alte Sprachen studieren oder machen, als sehr kompletten Perfektionisten angesehen werden, die ja bis ins letzte Detail alles irgendwie die Grammatik auswendig können. Das muss ja gar nicht sein. Uns interessiert ja viel eher das Werkzeug als Sprache, um die Texte zu verstehen.
Ja, euch interessieren die Texte eigentlich.
Genau. Also ich habe ja gesagt, ich habe einen grammatischen Zugang, ich finde Grammatik toll und ich habe das auch gerne gelernt, aber es das heißt nicht, dass jeder diesen Anspruch an sich selber haben müsste.
Ja.
Man muss den Text verstehen. Okay. Genauso wie in der modernen Fremdsprache, da kann wahrscheinlich jemand, der super gut Französisch kann, wird mir auch nicht jede Grammatik-Sache erklären können. Also ich kann es auch nicht mehr. Aber ich kann sagen, dass ich es relativ gut sprechen kann und ein Gefühl dafür entwickelt habe. Und das Gleiche gilt letztendlich dann auch für die alten Sprachen.
Ich höre da so raus, man muss sehr viel lesen. Ist das so im Studium?
Ja.
Also man sollte gerne lesen?
Ja, es ist ja auch der einzige Zugang, den wir leider nur noch haben.
Ja.
Also Man sollte schon, die Menge an sich ist kleiner als in anderen Sprachen, weil es länger dauert, einen Text zu lesen, zu übersetzen. Aber an sich sollte man schon gerne lesen. Aber das würde ich für jede Fremdsprache behaupten.
Ja, das stimmt. Du sprichst ja noch viele andere Sprachen.
Ja.
Ist uns im Vorgespräch so aufgefallen. Magst du mal aufzählen? Weil du bist irgendwie ein Sprachenmensch, ne?
Ich bin durchaus Sprachenmensch, ja.
Was sprichst du noch so?
Also ich hatte das Glück, eben dreisprachig aufzuwachsen.
Ja.
Also mein Vater kommt aus Italien, meine Mutter aus Polen und wir sind hier in Deutschland aufgewachsen. Dementsprechend sind es diese drei Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin.
Ja.
Dafür kann ich nichts. Also da habe ich auch keine Arbeit geleistet. Dann habe ich in der Schule Englisch und Französisch gelernt.
Ja.
In der Uni dann Latein und Altgriechisch. Und ich habe vor drei Jahren mit Russisch angefangen, weil die Familie meiner Freundin eben Russisch spricht. Und ich dachte, das würde ich auch gerne können.
Mhm.
Genau, und dann dümpel ich gerne noch, wie gesagt, auf Wikipedia und lerne ein paar Fetzen anderer Sprachen.
Und was fasziniert dich an Sprachen so?
Was mich immer gestört hat, ist, wenn andere Leute gesagt haben, ach, Italienisch klingt so schön und Französisch klingt so schön. Mhm. Und dann haben die gesagt, aber Deutsch klingt nicht so schön, das klingt so streng.
Ja.
Und Polnisch auch, ihr klingt immer, als würdet ihr euch anschreien. Da habe ich gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja.
Ich will gar nicht jemanden anderen das wegnehmen, sondern ich kann das nicht nachvollziehen für mich selbst. Ich finde, jede Sprache hat was Schönes, denn jede Sprache kann gewissermaßen die gleichen Dinge anders ausdrücken oder manche Sachen ausdrücken, die eine andere Sprache gar nicht ausdrücken kann.
Ja.
Mhm.
Und eben, wie funktioniert eine Sprache? Was macht sie mit uns? Das habe ich heute, glaube ich, relativ häufig gesagt. Aber wie kann es sein, dass es so viele Sprachen gibt überhaupt? Also und irgendwie, viele sagen ja auch, Sprachen sind Hindernisse. Weil ich eine Sprache lernen muss, um mit der Kultur irgendwie auch was anzufangen. Aber gleichzeitig ist ja das Sprachenlernen ja auch eine super Brücke, die man sich bauen kann und etwas, worauf man sich einlassen kann und sagen kann, ich lerne die Sprache und das hilft mir, mit anderen Personen zu kommunizieren und es hilft vielleicht auch, ein paar Hindernisse abzubauen.
Mhm.
Also ich finde, Sprache ist eines der wichtigsten Werkzeuge, was wir Menschen so haben.
Mhm.
Und ich würde es nicht als Hindernis bewerten, sondern eben nur als Sache, die man lernen kann.
Mhm.
Und jede Sprache ist ja irgendwo lernbar, auch wenn die eine vielleicht schwieriger ist als die andere.
Ja. Und es wird ja irgendwie auch leichter beim Sprachenlernen, ne? Umso mehr Sprachen man kann, umso leichter wird es dann, eine neue zu lernen, oder? Geht's dir so?
Ja, ich bin auch super, also ein großer Fan von dieser Mehrsprachigkeitsdidaktik eben.
Mhm.
Ich versuche immer auch in Deutsch-Latein anfangen zu lernen oder Griechisch zu sagen, nehmt alles, was ihr so an Sprachen könnt, egal wo ihr es wann gelernt habt, und versucht das Wissen, was ihr von da habt, irgendwie zu übertragen auf diese Sprache, die ihr jetzt neu lernen wollt. Weil das super hilfreich ist.
Mhm.
Also es ist total hilfreich, jede Kenntnis, die man hat, so aus einer Welt mitzunehmen, um was anderes zu lernen.
Mhm. Ja.
Und vor allem eben, also ich meine, Latein ist das Paradebeispiel wahrscheinlich, aber in Griechisch natürlich hat man auch total viele Einflüsse. Wenn man Altgriechisch kann, habe ich gehört, kann man sehr gut Neugriechisch lernen.
Ja.
Das geht auch bei uns am Institut. Ein bisschen Fleischwerbung, kann man auch Neugriechisch lernen. Und genau. Und in Griechenland selbst ist das Altgriechische, das antike Griechenland, immer noch hochaktuell.
Mhm.
An jeder Schule wird das gelehrt und die Studierendenzahlen dort sind hoch im Vergleich zu unseren.
Ja.
Also ich kenne ein paar Studierende eben aus Griechenland, die meinten, Altgriechisch ist dort super beliebt, da studieren total viele Leute.
Krass.
Mhm. Und selbst in Italien ist es noch relativ weit oben im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel.
Ja, cool. Und sag mal, ist es so, man sagt doch, wenn man zwischen den Sprachen switcht, dann switcht man auch immer ein bisschen seine Persönlichkeit.
Mhm.
Also, dass man pro Sprache ja irgendwie eine andere Facette von sich selbst zutage kommt. Empfindest du das für dich so? Also, bist du quasi eine andere Person, wenn du Italienisch sprichst oder Polnisch sprichst?
Ich denke ein bisschen, man versetzt sich da ein bisschen so in diese Kultur, der man ja auch zu Hause mitgelernt hat. Ich meine, ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, also bin ich natürlich sehr stark integriert in die deutsche Kultur. Aber bei uns zu Hause waren sicherlich einige Sachen anders als bei eben meinen deutschen Freunden.
Hm.
Und ich glaube, wenn ich dann zum Beispiel Polnisch mit meiner Mutter spreche, dass ich schon auch nicht unbedingt ganz andere Wertevorstellungen habe, aber doch schon etwas abweichende.
Mhm.
Und Italienisch genauso, würde ich sagen, dass man doch. Und das finde ich aber so schön, weil man eben mit der Sprache auch in diese Kultur eintaucht. Und man wird vielleicht nicht immer 100% ein Teil dieser Kultur, aber man kann doch dann mit der Sprache diese Kultur auch besser verstehen.
Ja, die Tür ist dann halt offen zu dieser
genau,
Kultur.
Ja.
Ne?
Ja, sehr schön. Wir kriegen in der Beratung oft, wenn es um alte Sprachen geht oder auch um neue Sprachen, überhaupt um Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, die Frage, welchen Einfluss wird in Zukunft die KI haben und kann die KI das ersetzen, was ihr macht? Also du hast ja vorhin auch gesagt, wir müssen diese Texte weiter übersetzen können. Wir brauchen Leute, die verstehen, die mit diesen Texten arbeiten können, weil die eben so eine große Auswirkung auf unsere, ja, sag ich mal, kulturelle Prägung haben. Was würdest du den Leuten entgegnen oder was würdest du Leuten sagen, warum kann das eine KI nicht, was ihr macht? Oder kann es eine KI?
Ich meine, die KI hat es bisher noch nicht geschafft, einen lateinischen Text zu übersetzen.
Wirklich?
Oder den griechischen, den altgriechischen. Also wenn ich die Sachen auf DeepL eingebe, dann kommt das nicht gut raus. Und auf Google-Übersetzer auch nicht. Wir spielen auf der Weihnachtsfeier von der klassischen WG immer ein Spiel, das heißt, glaube ich, also in Richtung Google-Übersetzer. Wir tippen im lateinische Sätze dort ein und gucken, was er auf Deutsch ausspuckt. Und dann müssen die Leute erraten, was das eigentlich ursprünglich mal heißen sollte. Also die kriegen es noch nicht ganz hin, glaube ich.
Ach krass, okay.
Aber vielleicht, aber vielleicht bin ich auch nicht auf dem neuesten Stand.
Und nehmen wir mal an, es entwickelt sich so weiter, dass die Übersetzung gut ist oder okay ist. Viele andere Sprachwissenschaftler, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, jetzt nicht im Podcast, sondern privat, haben mir gesagt, ja, aber es gibt einfach Dinge, die über Sprache übermittelt werden, die kann die KI nicht übermitteln und auch nicht verstehen. Weil das Dinge sind wie, wie ist etwas gemeint? Wie könnte ein Wort, ein Satz, eine Formulierung gedacht gewesen sein im Kontext etc.? Würdest du sagen, das ist ungefähr das, was wir dann der KI voraus haben?
Ja, ohne Wissen zu haben, was die Sprachwissenschaftler sagen dazu. Aber ich glaube, Semantik ist halt spielt eine riesige Rolle. Und also vielleicht die KI weiß vielleicht irgendwann dann, wer gegenüber sitzt. Aber andererseits, wenn ich jetzt euch anschaue, kann ich ja euch auch sehen. Und das kann die KI, glaube ich, im Moment noch nicht, hoffentlich. Und kann natürlich dementsprechend auch anders interpretieren. Aber wie gesagt, da bin ich nicht so drin in diesem Thema. Aber ich habe gestern einen Artikel gelesen, dass, glaube ich, auch jemand aus dem Bildungsministerium, ich weiß es nicht mehr genau, gesagt hätte, durch die KI brauchen wir bald keine zweite Fremdsprache mehr in der Schule. Sollte die zweite Fremdsprache überhaupt noch nötig sein, um das Abitur zu kriegen? Die Sache ist, ja, wir haben mittlerweile super viele Geräte, die meisten Handys können alles spontan übersetzen. Man kann sich ein ganzes Dokument übersetzen lassen. Aber wer hat denn das Programm gespeist damit? Also klar, es gibt riesige Textkorpora, aus denen diese KIs halt fressen können. Aber irgendjemand muss doch als Kontrollinstanz noch da sein und schauen, ist das alles richtig?
Absolut. Und ich finde, und das ist ein Aspekt, der bei der Diskussion auch immer so ein bisschen hinten runterfällt, ich will es ja wissen. Also, weißt du, was ich meine? Ich will nicht nur, dass die KI jetzt mir sagt, okay, so und so lautet der Text auf Französisch, sondern ich will es ja verstehen können.
Ja, genau.
Ich will es ja können. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich will ja sagen können, so, ich lese diesen französischen Text und verstehe ihn und kann auch überprüfen und kann verstehen, was die KI mir da übersetzt hat. Ich nutze es manchmal für Englisch, das ist jetzt ein anderes Thema, ne? Aber ich nutze es manchmal für Englisch und ich bin eine englische Muttersprachlerin und nutze trotzdem manchmal die KI, um so einen Feinschliff zu kriegen. Und trotzdem kontrolliere ich immer, gefällt mir das so? Will ich das wirklich so sagen, wie die KI das übersetzt hat? Und das ist ja was dafür muss ich die Sprache ja können. Und ich muss sie auch sehr gut können, um überprüfen zu können, will ich eigentlich es so ausdrücken, wie die KI es gerade ausdrückt zum Beispiel.
Und ich glaube auch, also zu manchen Zwecken ist es ja super praktisch, das will ich ja gar nicht ablehnen. Also wenn ich die Sprache nicht verstehe und ich will es ganz schnell verstehen, dann kann ich mich vielleicht in vielen Fällen darauf verlassen, dass das jetzt die richtige Übersetzung ist. Aber wenn es mir darum geht, die Sprache selber zu lernen, dann würde ich mich halt nicht darauf verlassen. Ich würde nämlich auch nicht sagen, dann müssen wir so viel wieder so viel ändern. Und also Google kann ja auch das meiste mittlerweile beantworten. Aber das geht ja darum, dass wir Menschen und halt generell dieses Wissen ja parat haben und bewerten können, anstatt dass wir uns mal darauf verlassen, dass irgendeine Internetquelle uns das einfach verrät.
Ja, genau.
Ist auch langweilig.
Absolut. Schön. Vielen Dank, dass du dich da auf diese Frage eingelassen hast. Super. Ja,
gucken wir mal, wo wir uns da noch so als Menschheit hinentwickeln. Jetzt haben wir ja gerade über eine Angst gesprochen, die zusammenhängt mit dem Fach, also Angst in Anführungszeichen. Gibt es noch irgendein Vorurteil, was dir häufiger begegnet, mit dem du gerne aufräumen würdest?
Tote Sprachen hatten ja schon, das ist gut. Ich glaube, die Antike wird einfach von vielen, die sich damit nicht beschäftigen, immer ein bisschen als so eine Art, vielleicht ist Fetisch das falsche Wort, aber ich nutze es mal, dargestellt. Man hat diese ganzen Schilderungen von komischen Männern, die irgendwie junge Männer mögen. Ich glaube, das ist auch ein häufiges Vorurteil. Das gibt es ja aus diesen ganzen Symposia, in denen wo sowas geschildert wird. Und das wurde immer, ich glaube, das wurde lange Zeit eben falsch bewertet oder anders bewertet. Dass man das los wird, also über die Antike, dass sie so brutal gewesen ist. Und es gab nur Gladiatorenkämpfe und die Leute waren total, die wollten immer nur brutale Gewalt sehen oder die wollten eben sich immer nur zu irgendwelchen, ja, irgendwelchen Orgien treffen oder sowas. Das wird so häufig geschildert.
Absolut,
und ich glaube, mit sowas sollte man aufräumen und aufhören, das zu tun. Denn das schadet sowohl uns als auch der Antike. Also man kann das ja auch neutral bewerten. Also warum macht man das denn überhaupt, ist die Frage. Also warum muss man das denn so negativ sehen? Will man sich selbst besser darstellen, so wir haben das endlich überwunden? Oder ist es vielleicht einfach nur eine Rückprojektion seiner eigenen Ansicht? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich glaube, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, dann merkt man irgendwann, so schlimm war das gar nicht. Mhm. Und das sind Vorurteile und Vorurteile haben uns noch nie genützt. Und
absolut.
Ja. Was würdest du denn sagen, für wen ist das Studium geeignet? Also wem würdest du es denn empfehlen? Wer soll Griechisch, Altgriechisch studieren?
Jeder, der sich für die Antike interessiert, kann damit was anfangen, würde ich sagen. Jeder, der Sprache mag auch, der auch vielleicht einen bisschen grammatischen Ansatz am Anfang verfolgen möchte und sagt, das interessiert mich total, kann sich dafür interessieren. Grundsätzlich würde ich das, ja gesagt, allen, die Latein studieren, kleiner Tipp, die sollten sich überlegen, ob sie sich das nicht auch noch machen wollen, weil dass sie auch so den anderen großen Teil der Antike erschließt.
Ja.
Und ja, Leute, die auch Lust haben, mal einzutauchen in so eine ganz fremde und entfernte Welt.
Weißt du denn schon, was du nach dem Studium machen wirst? Wirst du Lehrer? Oder was ist dein Plan? Hast du schon einen Plan?
Ich bin ja schon nach dem Studium streng genommen.
Haben wir euch nicht verraten, genau.
Genau.
Haben
so eine
verraten wir jetzt.
Also ich
wir
bin
jetzt,
ja noch als Student eingeschrieben.
Genau, also gerade so am Übergang quasi, genau. Fast schon.
Ja, du bist ja Promotionsstudien.
Genau. Und ich bin ja noch ordentlich eingeschrieben für Griechisch. Also das habe ich immer noch nicht fertig gemacht.
Ja.
Das ist einfach zu schön. Nee, ich habe jetzt gesagt, den Promotionsweg eingeschlagen, bin auch in der Lehre in Latein tätig.
Ja.
Ich habe aber Lehramt studiert ursprünglich, genau. Und es war auch eigentlich lange Zeit der Plan. Also wäre heute wahrscheinlich jetzt auch, wenn ich von jetzt auf morgen meinen Job verlieren sollte, würde ich immer noch in die Schule gehen.
Ja.
Also unterrichten macht mir sehr viel Spaß, auch hier in der Uni. Genau, und das ist, glaube ich, auch der häufigste Weg, den die Menschen, die Leute, die Griechisch studieren, einschlagen. Lange Zeit war es ja auch eigentlich praktisch nur möglich, Griechisch auf Lehramt zu studieren. Bachelor of Arts ging zwar auch immer. Beifach war, glaube ich, lange Zeit nicht möglich. Ich weiß gar nicht, aus welchen Gründen. Aber es gibt ja auch neuerdings jetzt diesen neuen Alpha-Studiengang.
Mit der Archäologie zusammen.
Genau, also generell alle Altertumswissenschaften, in denen man Griechisch als Kernfach oder als Beifach nehmen kann. Und dort ist man super gut aufgestellt eben mit dem gesamten Altertum. Man kann nämlich auch den ganzen Nachbardisziplinen noch viel mitnehmen. Man kann Archäologie machen, Ägyptologie, Latinistik, Gräzistik und die Altorientalistik habe ich auch dabei. Da ist man super gut aufgestellt und hat ein sehr gutes Standing, glaube ich, dann eben in diesen Altertumswissenschaften.
Absolut, ja.
Und cool. Das ist, ja, wenn man dann an andere Jobs denkt, die eben alle sich mit dem Altertum beschäftigen, die Archäologie, also die Museen, die archäologischen Antiken, also Museen über die Antike, das ist natürlich immer ein großes Feld, in dem man sich bewegen kann. Aber es gibt natürlich auch super viel im Journalismus, das sich noch mit der Antike beschäftigt. Und man nimmt ja nicht nur aus dem Studium, würde ich sagen, die Sprachkenntnisse mit oder Literaturkenntnisse, sondern auch, ja, was man heute vielleicht Soft Skills nennen würde. Man kann einen Text super gut bearbeiten, habe ich gemerkt. Also man schaut sehr genau, wie funktioniert der Text und was kann uns der Text alles sagen. Dementsprechend kann man auch in vielen anderen Bereichen, glaube ich, eingesetzt werden, die besonders damit konfrontiert sind, eine große Menge an Text zu bewältigen, zu verstehen und irgendwie zu bearbeiten.
Ja.
Und so auch über der Bereich Übersetzung, ne? Auch noch was, ein großer
absolut,
Bereich.
Ja.
Ja, Lektorate, sowas, ne? Ja. Da hast du eigentlich schon die großen Bereiche genannt. Also Museum ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Bereich. Theater, vielleicht auch Bibliotheken, Archive. Es gibt ja auch Stiftungen, die in diese Richtung Antikforschung machen oder fördern, wo auch gute Jobs zu finden sind, sage ich mal. Du bist jetzt, also du schreibst jetzt deine Doktorarbeit und bist jetzt sozusagen in der Wissenschaft gelandet, bleibst also erstmal an der Uni und, genau. und gehst in die Forschung.
Genau.
Okay. Machen das viele? Ist das was, also wo man, oder kannst du so sagen, mit von denen, die so rechts und links neben dir studiert haben, sind die Leute eher ins Lehramt gegangen oder gibt es auch mehrere, wo du sagst, nee, die sind jetzt in die Altertumsforschung gegangen?
Ich glaube, die meisten gehen in die Schule mit den Fächern.
Ja.
Es liegt aber auch daran, dass wir eben nicht so viele Möglichkeiten haben, rein finanziell jetzt an der Uni.
Ja.
Es ist ja eine Geisteswissenschaft, die chronisch
unterfinanziert ist.
Genau. und dementsprechend wollen auch viele die Sicherheit haben, die die Schule mit sich bringt. Das kann ich auch vollkommen verstehen.
Ja.
Aber viele sind interessiert daran, noch Forschung weiterzumachen, weil es eben so viele Sparten gibt. Mhm. Man kann Literatur machen, man kann auch wirklich tiefer in die Sprache.
Mhm.
Didaktik ist auch immer noch ein großes Thema. Mhm. Wie bringe ich den Leuten überhaupt diese alten Sprachen bei?
Mhm.
Und zwar nicht unbedingt in der Abgrenzung zu den modernen. Also ich glaube, was sich jetzt auch ganz groß öffnen wird, ist eben dieses moderne Sprachen und alte Sprachen, wie bringt man die in Einklang? Mhm. Und was ich einfach nie mochte in der Schule, da kam der Französischlehrer rein und hat eigentlich nur das andere Fach, also Latein oder Griechisch, runtergemacht. Mhm. Da kam der Lateinlehrer rein und hat gesagt, Französisch ist blöd.
Mhm.
Also das kann doch alles friedlich koexistieren.
Ja, absolut. Das stimmt.
Ich glaube, das ist ein großer Bereich und viele sind interessiert.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, die Mehrheit geht wohl in die Schule.
Okay. Und du bist ja das beste Beispiel dafür, dass man, wenn man Lehramt studiert hat, nicht unbedingt Lehrer werden muss. Also genau. Das heißt, man kann auch in die Forschung gehen. Das wissen, glaube ich, viele nicht. Viele denken, nee, wenn ich Lehramt studiere, dann muss ich auch unbedingt in die Schule. Das ist nicht so. Auch die Berufsfelder, die wir jetzt genannt haben, stehen auch Leuten, die Lehramt studiert haben, offen. Also das ist nicht so, dass man da so festgefahren oder festgelegt ist. Und du bist ja das beste Beispiel. Du bleibst jetzt an der Uni erstmal.
Ja, und auch ganz andere Bereiche. Ich kenne auch viele, die halt im Ministerium gelandet sind oder sowas, die gemerkt haben, das Fachliche finde ich ja immer noch sehr super.
Mhm.
Aber unterrichten liegt mir vielleicht gar nicht so sehr, was ja auch keine Schande ist.
Ja.
Mhm. Umso besser, wenn man selber erkennt.
Ja.
dass man dann eben sich in Bildungseinrichtungen oder ganz andere Wege einschlägt, weil man immer noch einen Abschluss hat.
Ja.
Und der zählt ja, glaube ich, auch mehr als Bachelor of Education, Bachelor of Arts.
Ja, genau.
Ist nicht unbedingt, glaube ich, relevant, das so zu unterscheiden.
Ja. Und du hast halt diese zusätzliche didaktische Ausbildung, die manche andere dann in dem Bachelor of Arts ja eben nicht haben. Das ist ja auch wieder ein ganz cooles Kriterium auf dem Arbeitsmarkt.
Also wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel zum Griechischstudium, zum Lateinstudium, über das wir heute ja auch so ein bisschen gesprochen haben, oder überhaupt zu Lehramt oder auch zu den Altertumswissenschaften, die ja jetzt auch nochmal angesprochen worden sind, dann könnt ihr uns gerne schreiben an zsb@uni-mainz.de und euch dazu mal beraten lassen. Oder ihr geht auf den Hochschulkompass, also www.hochschulkompass.de und könnt mal gucken, wo denn solche Fächer überall angeboten werden und ob da was dabei ist, was euch interessiert. Vielleicht haben wir euch ja sogar so heiß gemacht auf Griechisch, dass ihr sagt, ihr wollt das als Hauptfach studieren. Dann könnt ihr ja mal gucken, wo das angeboten wird und wo man das machen kann. Erstmal dir, lieber Gabriel, ganz, ganz lieben Dank, dass du uns reingeholt hast in dieses Fach. Ich glaube, man hat die Begeisterung gemerkt. Ich bin auf jeden Fall jetzt sehr begeistert und werde niemandem mehr sagen, das ist eine tote Sprache oder beziehungsweise immer wieder sprechen. Wenn Leute sagen, das ist eine tote Sprache, dann werde ich auf jeden Fall erstmal erzählen, wie stark wir noch geprägt sind vom antiken Griechenland. Also vielen, vielen Dank.
Ganz großes Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und für eure Arbeit. Hätte ich damals vielleicht auch mehr in Anspruch nehmen sollen. Deshalb ein Appell an alle. Das ist ganz tolle Arbeit, die ihr leistet und vielen Dank dafür.
Oh, danke schön. Vielen Dank. Wir machen das wirklich gern. Das ist bei uns beiden ein Herzensberuf auf jeden Fall, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem cool zu hören. Also vielen Dank.
Ja. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Seid gespannt, was dann dran kommt und habt bis dahin eine gute Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.